Hallo, ich bin Markus und das ist Anna. Wir sind beide gehörlos und sprechen keine Lautsprache, sondern Gebärdensprache. Wir präsentieren euch die Zeitlupe, den bilingualen Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören.
Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen gebärden können. Dann könnte ich mich mit viel mehr Kindern treffen und spielen.
Und dann könnten mehr Menschen etwas über unsere Sprache und Kultur lernen. Warum gibt es eigentlich kein Unterrichtsfach Gebärdensprache, so wie es ja auch Englisch, Französisch und Russisch gibt?
Stimmt, das wäre super. Wenn es DGS als Unterrichtsfach gäbe, dann könnten hörende und gehörlose Menschen einfach miteinander reden. Und man bräuchte nicht immer einen Dolmetscher.
Anna geht in eine bilinguale Klasse. Dort lernen gehörlose und hörende Kinder zusammen. Das funktioniert gut, weil einige Lehrer Gebärdensprache können und Dolmetscherinnen im Unterricht dabei sind und dolmetschen.
Ich mag meine Schule, weil ich mit meinen hörenden und gehörlosen Freunden zusammen lerne und dort viele Kinder Gebärdensprache können.
Früher war diese Form des gemeinsamen Unterrichts nicht möglich. Die Gebärdensprache war verboten. Und für viele gehörlose Kinder hieß das, dass sie den Inhalt nicht mitbekamen und nichts lernen konnten. Heute erzählen wir euch, wie es dazu kam. Im Mittelalter dachten viele Gelehrte, also kluge Leute, dass taube Menschen dumm sind und nicht lernen können, weil sie nicht hören und nicht sprechen können. Aber in Spanien überlegte sich ein Mönch, nur weil jemand nichts hören kann, muss er nicht dumm sein. Er braucht mehr Unterricht zum Gucken. Der Mönch dachte darüber nach und entwickelte für seinen Unterricht das Fingeralphabet. Ein System, wie man die Buchstaben mit den Fingern zeigen kann, und er unterrichtete gehörlose Kinder im Lesen, Schreiben und Rechnen. Etwas später, um 1730, gab es in Frankreich zum ersten Mal richtigen Unterricht in Gebärdensprache. Der französische Mönch Étienne de Fée war selbst gehörlos und unterrichtete gehörlose Kinder in Gebärdensprache. Ihr merkt schon, meistens waren Mönche damals als Lehrer tätig. . 1760 war es endlich soweit. In Frankreich wurde die erste Gehörlosenschule der Welt von Abbé de Lepey eröffnet. Er war ein Pfarrer und unterrichtete gehörlose Kinder in französischer Gebärdensprache und in französischer Schriftsprache.
Man nannte dies die manuelle Methode, weil man eben seine Hände benutzte, um zu sprechen.
Zur gleichen Zeit gründete in Deutschland der Lehrer Samuel Heinicke eine Gehörlosenschule in Leipzig. Er sagte sich: Ich bin mir sicher, dass auch taube Kinder sprechen können. Ich habe es schon probiert. Wenn sie lange genug üben, spüren sie, wie die Worte klingen. Das ist toll. Dann können sie ganz normal sprechen, wie wir Hörenden.
Das nennt man die orale Methode, weil man mit dem Mund spricht und nicht mit den Händen. Aber es ist schwer für gehörlose Menschen sprechen zu lernen, weil wir nicht hören, welche Laute aus dem Mund herauskommen. Wir müssen lernen, Worte zu fühlen. Das ist brutal schwer. Beide Männer schrieben sich gegenseitig Briefe und diskutierten miteinander. Meine Methode ist die richtige. Die Kinder sollen gebärden. Das ist die einzig richtige Sprache für Gehörlose.
Nein, meine Methode ist die richtige. Taube Kinder sollen sprechen lernen. Dann können sie mit allen hörenden Menschen sprechen.
Aber das ist viel zu schwer und zu anstrengend für sie. So ging es immer hin und her.
Mit der Zeit gab es immer mehr gehörlose Lehrer, die in Gebärdensprache unterrichteten. Den gehörlosen Kindern und Lehrern machte das so viel Spaß. Der bekannteste taube Lehrer in Deutschland war Otto Friedrich Kruse. Er verfasste viele Schriften zur Gebärdensprachenpädagogik und diskutierte mit anderen Lehrern über die verschiedenen Arten, gehörlose Kinder zu unterrichten. Leider kippte irgendwann die Stimmung. Hörende Lehrer hatten keine Lust, die Gebärdensprache zu lernen. Sie fühlten sich ausgegrenzt, weil sie die gehörlosen Lehrer und Kinder nicht verstehen konnten. Die hörenden Lehrer aber waren mehr. Sie wollten, dass auch gehörlose Kinder sprechen können. Also wurde 1880 ein großer Kongress veranstaltet, auf dem über die Unterrichtsmethoden abgestimmt wurde. Leider waren nur 2 gehörlose Lehrer dabei. Die meisten Teilnehmer waren hörende Lehrer. Sie riefen: Wer ist dafür, dass alle gehörlosen Kinder sprechen lernen, anstatt Gebärdensprache? Der Protest der 2 Gehörlosen half nichts. Sie wurden überstimmt. Damit wurde die Gebärdensprache ab sofort verboten.
Das war ein trauriger Moment für alle gehörlosen Kinder und Lehrer. Die gehörlosen Lehrer durften nicht mehr unterrichten. Und für die gehörlosen Kinder begann eine schlimme Zeit.
Viele Jahre lang durften gehörlose Kinder nicht in Gebärdensprache unterrichtet werden. Sie mussten Lippen lesen und versuchen zu sprechen. Und wenn sie selbst im Unterricht Gebärden verwendeten, bekamen sie Schläge oder andere harte Strafen. Erst vor 30 Jahren hatten einige Menschen den Mut zu sagen: So darf das nicht weitergehen. Gehörlose Menschen brauchen Unterricht in Gebärdensprache. Sie gingen auf die Straße und demonstrierten für die Gebärdensprache.
Die Politiker sollten begreifen, wie erniedrigend das ist, wenn man nicht in seiner eigenen Sprache unterrichtet werden darf.
Endlich war es soweit. An der Elbschule in Hamburg gab es bilingualen Unterricht, also Lehrer, die Sprachen und Lehrer, die Gebärden, unterrichten gemeinsam.
Und wieder fingen die Experten an zu diskutieren. Ist das richtig oder ist das falsch? Was ist die beste Unterrichtsmethode für hörgeschädigte Kinder?
Zum Glück wurde die Gebärdensprache im Jahr 2002 als richtige Sprache anerkannt. Und es gibt ein Gesetz, dass man Gebärdensprache auch sprechen darf. Das gilt auch für die Schule.
Ich wünsche mir, dass hörende und gehörlose Kinder zusammen lernen können. Dann müsste der ganze Unterricht in 2 Sprachen gleichzeitig stattfinden, Deutsch und Gebärdensprache. Das wäre schön.
So entstand 2017 im Erfurter Stadtteil Roter Berg eine ganz besondere Schule. Hier ist es normal, dass man spricht und gebärdet. Jede und jeder so, wie sie es brauchen. Aber das ist nur der Anfang. Wir wollen, dass Kinder auch an anderen Schulen die Gebärdensprache lernen können, als Unterrichtsfach, so wie Englisch.